Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Heute mit Matthias Frieber. Schönen guten Abend. 41 Tore an diesem letzten Spieltag der Bundesliga-Saison und der FC Bayern ist wieder deutscher Meister. Der 7. Titel in Folge, Nummer 29 insgesamt. Unser großes Thema in dieser Sendung ist das Saisonfinale. Wir sprechen aber auch über die Pläne der UEFA zur großen Reform der Europapokalwettbewerbe. Kommt die Superliga? Einer, der entschieden dagegen ist, ist Georg Pangel, Generalsekretär des Verbunds der Europäischen Ligen. Wir fragen ihn in dieser Sendung. An deren Ende wir dann auch noch zum Eishockey kommen, den Giro d'Italia im Programm haben und die NBA. Da geht es um die Frage, warum man die Finalspiele vielleicht nicht in der Türkei sehen kann. Spannung. Zumindest ein bisschen bis zum letzten Spieltag. Die Entscheidung um die deutsche Fußballmeisterschaft lief anders als in den letzten Jahren. Das Ergebnis ist dennoch das gleiche. Am Ende jubeln wieder die Bayern aus München. Heute machten sie mit einem 5:1 gegen Eintracht Frankfurt den 7. Titel in Serie perfekt. Und da, André Siems, war sogar noch Zeit für Sentimentales.
Diesmal ist keiner nach Hause gefahren. Diesmal war es ja auch keine normale FC Bayern-Meisterschaft, die gefühlt schon kurz nachdem der Osterhase die Eier verloren hatte, eingetütet wurde. Und so feierte das ganze Stadion den 29. deutschen Meistertitel.
Konfetti-Regen in München, die Bayern hopsen, springen und nochmals Fontänen im Hintergrund in Rot und Weiß.
Irgendwie muss diesmal der Fußballgott eine Lederhose und Haferlschuhe getragen haben. Anders kann man sich das Drehbuch für dieses Spiel nicht erklären. Der FC Bayern hat Frankfurt mit 5:1 aus dem Stadion gebürstet, damit Trainer Niko Kovac die erste Meisterbierdusche so richtig schön den Rücken runter laufen konnte.
Da kriegst du eine Herzattacke hier.
Sein erster Meistertitel, eine persönliche Genugtuung für den Mann, der die ganze Saison brutal unter Druck stand und nach der Bierdusche einen kleinen Schüttelfrost hatte.
Sehr kalt, also ich weiß nicht, ich glaube, das kommt gerade aus dem Kühlschrank. Also es ist, wenn man abgeduscht wird, total kalt, aber ist mir egal, ich freue mich. Total für die Fans, für den Club, für die Spieler, für den Staff, für uns alle.
Es war ein meisterlicher Abschied für zwei Bayern-Legenden. 12 Jahre war Franck Ribéry in München. Mit seinem 9. deutschen Meistertitel holt er sich den alleinigen Rekord und schießt in seinem letzten Bundesligaspiel nochmal ein Tor.
Ich habe immer gekämpft, ich war immer motiviert, immer für dieses Publikum. Die Fans, weil sie verdient auch diese Leute. Ich habe immer gesagt, Bayern ist eine Familie, ist eine Familie.
Kein Traumabschied, kein Emotions-Hurricane bei den Fans, ohne Arjen Robben, der nach seiner Einwechslung zum 5:1 trifft.
Ich war so heiß auf das Spiel heute, das habe ich natürlich schon gesagt die Woche. Ich wollte natürlich eigentlich unbedingt von Anfang an spielen. Frank auch, wir waren beide heiß. Dann muss man nur dankbar sein, muss man zufrieden sein, glücklich sein. Wie gesagt, wunderbar.
Arjen Robben und Franck Ribéry haben eine Ära bei den Bayern geprägt. Die Fans haben nach dem 5:1 gegen Frankfurt nicht mehr aufgehört zu applaudieren an einem denkwürdigen Meistertag.
Und weil die Bayern so klar gewonnen haben gegen Frankfurt und von Beginn an führten, konnte sich der BVB strecken, wie er wollte. Das 2:0 der Dortmunder in Mönchengladbach war Pflichterfüllung, mehr war aber nicht drin. Stefan Kausen.
Am Ende gab es irgendwie nur lange Gesichter auf beiden Seiten. Die Dortmunder gewannen zwar durch die Tore von Sancho kurz vor und Marco Reus nach der Pause mit 2:0, aber die Meisterschaft eben nicht. Vizemeister, das ist ein gutes Ergebnis, aber nicht überragend. Und das Gleiche gilt irgendwie für die Gladbacher. Die standen vor diesem Spiel noch auf einem Champions-League-Rang und starten dann in der neuen Saison in der Europa League. Dieter Hecking, der Trainer der Gladbacher, wurde unter Tränen verabschiedet. Auf der anderen Seite darf man Lucien Favre aber doch gratulieren. Das war seine erste Vizemeisterschaft als Trainer.
Am Ende hörte man Dortmunds Kapitän Marco Reus aber die Enttäuschung doch an.
Wir haben davon geträumt und auch gehofft, dass Frankfurt in München vielleicht was reißen kann. Aber wir haben das Spiel oder die Meisterschaft nicht heute verloren, sondern in ein paar Spieltagen davor.
Wir wollen diesen heutigen Spieltag und die Saison jetzt analysieren und haben uns kompetente Unterstützung geholt. Oliver Fritsch von Zeit Online ist mir zugeschaltet. Herr Fritsch, Tore von Ribéry und Robben heute in München, fast ein bisschen viel Romantik dabei, oder?
Ja, erstmal hallo aus Mönchengladbach. Aber ich habe natürlich auch mitbekommen, was in München passiert ist. Romantik ist immer schön. Ich freue mich auch für die zwei Superspieler, die zumindest in den Jahren 2007, 2009 bis 2015, 16, 17 mit die besten Fußballer waren, die Bundesliga je hatte. Große Individualisten, die in München heimisch geworden sind. Insofern ist das ein runder Abschluss für Bayern München. Ist natürlich auch ein bisschen bezeichnend, dass Spieler, die schon eigentlich den Zenit schon ein bisschen überschritten haben, dann nochmal so entscheiden werden können in der Bundesliga. Das sagt vielleicht auch etwas aus über die Stärke der Liga.
Und trotzdem wird jetzt, trotz des Meistertitels der Bayern, wird jetzt gemunkelt, ob Trainer Niko Kovac vielleicht dann doch gehen muss. Vielleicht gibt es ja noch den Double nächste Woche, dann gegen Leipzig im Pokalfinale. Ist das noch zu verhindern eigentlich, dass Niko Kovac die Bayern verlässt?
Ich denke schon, dass das zu verhindern ist. Er ist natürlich angezählt. Wir haben die Pressekonferenz am Donnerstag alle verfolgt. Da machte er geradezu sozusagen einen traurigen Eindruck. Das klang schon fast wie eine Abtrittsrede. Ich weiß jetzt auch nichts Genaues über die Pläne. FC Bayern, die Führung scheint ja auch unentschlossen zu sein. Der eine will ihn, der andere nicht. Es mag berechtigte Zweifel geben, ob Niko Kovac ein Spitzentrainer ist. Ich denke an die Champions League. Das war ein blasses Aus gegen Liverpool.
Wobei Liverpool ins Finale eingezogen ist.
Stimmt, das stimmt. War auch ein starker Gegner. Aber 180 Minuten, kein Torschuss. Und das ist ja genau die Kritik, kein Offensivkonzept. Und letztlich hat Niko Kovac in den Jahren zuvor auch noch nicht bewiesen, dass er ein Trainer von Spitzenformat ist. Auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen stillos, wie mit ihm umgegangen wird. Und da kann ich verstehen, dass da jemand an Moral und Ethik appelliert. Das teile ich durchaus.
Jetzt haben die Bayern den 7. Titel in Folge gewonnen. Immer wieder wird gesagt, diese Liga bräuchte mal mehr Spannung, bräuchte mal mehr Abwechslung, auch an der Spitze. Aber spannend war sie ja diese Saison. Braucht es also tatsächlich wirklich diesen anderen Meister mal in der Bundesliga?
Also der Bessere möge gewinnen, das ist meine Haltung als Journalist, und der Bessere hat am Ende gewonnen. Aber natürlich würde ich mich auch freuen, wenn es mal wieder einen anderen Meister geben würde. Das war dieses Jahr möglich. Dortmund hatte einen großen Vorsprung, aber Dortmund war auch nur eine Runde lang eine Spitzenmannschaft. In der Rückrunde 34 Punkte, das ist okay, aber auch nicht mehr. Ich denke natürlich auch vor allen Dingen an einen peinlichen Auftritt in München, 0-5. Das hätte schon fast einen Beigeschmack gehabt, wenn Dortmund danach noch Meister geworden wäre. Leider muss man sagen, es gibt in Deutschland nur einen echten Spitzenverein. Und das ist Bayern München. Dortmund war es nur ein wenig. Mal gucken, was sie aus dieser Ausgangslage machen für die nächsten Jahre. Ich bleibe skeptisch. Es gibt noch Leipzig und danach sehe ich nicht viel, leider.
Herr Fritsch, wir diskutieren ja seit Wochen darüber, warum es dann für den BVB am Ende nicht geklappt hat. Haben Sie eine Erklärung heute am 34. Spieltag, woran es gelegen hat? Waren es dann so Ereignisse wie das 3:3 gegen Hoffenheim, wo man ein 3:0 verspielt hat?
Ja, das gab schon so ein paar Schlüsselspiele. Das Spiel wäre mir jetzt auch mit als erstes eingefallen. Es gab das Derby gegen Schalke, wo sie natürlich auch ein bisschen Pech hatten mit dem Schiedsrichter. Das war für mich kein Handelfmeter. Dennoch hätten sie das gewinnen können. Man muss auch sagen, die Mannschaft hat ja trotzdem danach auch wieder gewonnen. Auch immer, also oft auch knapp. Und man muss sich das Spiel vom BVB mal genauer anschauen. Auch in der Hinrunde war schon zu sehen, dann ist eine Mannschaft, die lebt vor allen Dingen vom Spirit, von der Energie, vom Glauben an sich und weniger von der Struktur, vom Spielaufbau. Denn BVB gewinnt meistens seine Spiele, weil er vorne einfach ein paar sehr gute Individualisten hat, die dann auch zusammenspielen können und Tore schießen. Und weniger davon, dass sie qualitativ besseren Fußball spielen als der Gegner. Deswegen tun die sich auch manchmal schwer gegen Mannschaften, die hinten stehen. Wie viele Punkte hat der BVB gelassen gegen Nürnberg, Augsburg, Düsseldorf? Da haben sie letztlich auch die Meisterschaft verspielt.
Dann sage ich bis hierher vielen Dank an Oliver Fritsch, unseren Experten von Zeit Online. Sie bleiben noch ein bisschen bei uns. Wir sprechen gleich weiter in dieser Sendung über die Saison 2018-2019. Geklärt werden musste heute beim 34. Bundesligaspieltag nicht nur die Frage der Meisterschaft, sondern auch der Kampf um die Plätze, die für die Teilnahme am Europapokal berechtigen. Bayer Leverkusen sicherte sich den lukrativsten noch zu vergebenen Platz. Durch das 5:1 in Berlin geht es für die Werkself in die Champions League. Guido Ringel.
Leverkusen vermöbelt Hertha geradezu und holt sich mit den Schlägen auf die Hintern der Berliner die Champions League. Mit 5:1 gewinnt Bayer und erreicht die entscheidenden Punkte im Kampf um die Königsklasse, verhagelt ganz nebenbei dem Trainer der Berliner, Pal Dardai, den Abschied. Schon in den letzten Jahren war Hertha zum Schluss einer Saison zusammengebrochen und auch diesmal wieder ein Scheunenbrand. Dreimal Alario und je einmal Brandt und Havertz sorgten für die abgeklärten Leverkusener für den Sieg. Diese Mannschaft hat enorme Qualität, die sie seit der Zeit Zeit unter Trainer Bosch auch auf den Platz bringt. Während Hertha von nun an Kräfte und Motivation für eine neue Bundesliga-Saison sammelt, kann Leverkusen mit der Champions League planen. Und nicht nur nach dem Auftritt in Berlin darf man dem optimistisch entgegensehen.
Am 34. Spieltag steht Leverkusen zum ersten Mal in dieser Saison auf Champions League Rang 4. Versöhnliches Ende einer turbulenten Saison, auch für Julian Brandt.
Wenn du dir vor Augen führst, dass du natürlich noch nie auf dem vierten Platz standst in der laufenden Saison, dann ist das schon eine Wahnsinnsgeschichte. Ich glaube, was wir in der Rückrunde geleistet haben, ist schon sehr gut gewesen. Und deswegen fällt natürlich auch momentan sehr viel Druck ab und wir sind alle sehr, sehr, sehr glücklich.
Sagt Julian Brandt und von ihm kommen wir wieder zu Oliver Fritsch, unserem Experten heute Abend. Herr Fritsch, am Ende spielt Leverkusen dann Champions League. Also doch alles richtig gemacht, auch mit dem Trainerwechsel von Heiko Herrlich zu Peter Bosch?
Nicht alles richtig gemacht. Bayer Leverkusen hat eine sehr dürftige Hinrunde gespielt und hat sich in der Rückrunde gesteigert. Auch Trainerwechsel, das mag sein. Aber man muss auch bedenken, was für ein Kader Bayer Leverkusen hat. Ja, Julian Brandt, Kai Havertz, Volland, Jonathan Tah, das sind tolle Fußballer, da wäre mehr drin. Das ist auch ein Verein oder eine Mannschaft, wo ich denke, die könnten auch mal in so einer Saison, wo Bayern München Angebote macht, in das Meisterrennen eingreifen. Das war nicht der Fall. Jetzt gehen sie natürlich mit einem positiven Erlebnis aus der Saison. Die Dramaturgie spricht für Leverkusen, aber eigentlich könnten die 15, 20 Punkte mehr haben mit diesem Kader. Und auch unter Peter Bosch hatten sie Schwächen, gerade in der Abwehr. Das kennt man ja noch aus Dortmunder Zeiten. Ist vielleicht auch ein bisschen ein holländisches Phänomen, dass die besser angreifen als die Mannschaft in der Champions League bei Leverkusen hat da schon häufig gespielt. Ja, da ist was drin, da geht was. Aber die Frage ist auch, können sie die Spieler überhaupt halten?
Wir haben ein paar Leitungsprobleme, Herr Fritsch. Wir versuchen es trotzdem noch weiter mit Ihnen zu sprechen. Ich wollte Sie nämlich genau nach dieser Perspektive auch fragen. Setzt sich damit jetzt im Vergleich auch zu Frankfurt und Mönchengladbach die Mannschaft im Kampf um die Champions League durch, die das größte Potenzial dann auch hat für die Champions League-Saison?
Ich denke schon. Ich kenne nicht die genauen personalpolitischen Pläne von Bayer Leverkusen, welche Spieler können sie halten? Geht Julian Brandt nach Dortmund? Was ist mit Kai Havertz? Also wie sieht die Mannschaft in der nächsten Saison aus? Davon hängt viel ab. Und ich erkenne auch noch den Trainer Peter Bosch. Da fallen immer viele Tore vorne, aber leider auch hinten. Und ob das Champions-League-Format ist, das bezweifle ich.
Das müssen wir auch heute gar nicht beantworten. An dieser Stelle in jedem Fall steht fest, Leverkusen sichert sich Champions League Rang 4. 3 Europa League Tickets, die waren heute auch noch zu vergeben. An Mönchengladbach geht das eine. Wolfsburg sichert sich eins durch den höchsten Sieg des Tages. Und von dem berichtet uns jetzt Michael Augustin, nämlich vom 8:1 gegen den FC Augsburg.
Für die einen war es der höchste Bundesligasieg, für die anderen die höchste Niederlage und für VfL-Trainer Bruno Labbadia der perfekte Abschied aus Wolfsburg. 8:1, ein Sieg, der sogar noch höher hätte ausfallen können. Wechos, der 3 Tore schoss, hätte auch 5-mal treffen können. Knoche, Ginzek, Retzbeschei und Brekalo waren die weiteren Torschützen für den VfL. Hinzu kam ein Eigentor und ein Ehrentreffer der Augsburger durch Schieber. Der FCA war schon vor diesem Spieltag gerettet und in Wolfsburg nur physisch anwesend. 32 Punkte, Rang 15 hinter Augsburg liegt die schlechteste Bundesliga-Saison. Wolfsburg hat sich dagegen für die Europa League qualifiziert.
Und das im letzten Spiel von Bruno Labbadia als Wölfe-Trainer.
Das war jetzt heute nochmal das i-Tüpfelchen, was wir gemacht haben. 8:1, Mannschaft hat eine Hammervorstellung heute gebracht. Mit einem Tor mehr sind wir sogar Fünfter. Ich muss sagen, hammermäßig. Es war der krönende Abschluss.
Spannung bis zum Schluss, die gab es heute noch in Mainz. Für die 05er ging es um nichts mehr in der Tabelle. Alle Frankfurt-Fans schauten aber auf die Partie und am Ende gab es die Schützenhilfe vom Lokalrivalen. Gleichbedeutend auch mit dem Europa-Aus für Hoffenheim. Jens-Jörg Krieg.
Die Tickets für Europa sind futsch. Hoffenheim verschenkt eine fast sicherscheinende 2:0 Halbzeitführung und einen Platz in der Europa League. Zum 13. Mal in dieser Saison und damit so oft wie keine andere Mannschaft verspielt das Nagelsmann-Team eine Führung und bringt sich in den letzten 45 Minuten um den Lohn einer ganzen Saison. Belfodil und Kramaric hatten die Gäste in Front gebracht, die aber nach der Gelb-Roten gegen den jungen Österreicher Baumgartner auch eine Halbzeit mit einem Mann weniger spielen mussten. In der dramatischen zweiten Hälfte, in der gleich zweimal der Videobeweis zum Einsatz kam, drehten die 05er auf. Und wie? Brosinski, zweimal Boetius und Mateta waren die Torschützen zum 4:2 Endresultat, das Hoffenheim um alle Träume brachte.
Trainer Julian Nagelsmann wechselt im Sommer nach Leipzig. Heute war er aber trotzdem sauer.
Ja, jetzt bin ich erstmal gefrustet, weil wir es nicht geschafft haben, ist sehr traurig. Ich glaube aber trotzdem auch normal in gewissen Momenten, dass man ja, als TSG mal hinter Wolfsburg, hinter Gladbach, hinter RB, hinter Frankfurt und so weiter steht. Das ist mal normal, glaube ich. Wir sind ein bisschen verwöhnt von den letzten Wochen. Ich hätte es gerne anders gehabt. Bin jetzt nicht komplett vollendet, aber trotzdem stolz auf das, was wir gemacht haben aus dem Club. Auch wenn ich mir jetzt das Ende natürlich anders vorgestellt hätte.
Und die Mainzer, wie geht es Trainer Sandro Schwarz nach dieser Energieleistung im eigentlich unbedeutenden letzten Spiel?
Großer Sport. Wir haben es in der Halbzeitpause auch schon gesagt. Wir haben jetzt in den letzten Wochen die Spiele gedreht. Riesenenergie, Riesenmentalität auch in dem Bereich, wo es um nichts mehr geht. Einfach nochmal dran zu bleiben, Spiele zu gewinnen. Sensationell heute.
Eine Minimalchance hatte auch Werder Bremen noch auf Europa. Die war aber passé durch den Kantersieg der Wolfsburger. Trotzdem verabschiedete sich Werder mit einem Heimsieg aus dieser Saison. Heiko Neugebauer über das 2:1 gegen Leipzig.
Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht, gereicht aber hat es trotzdem nicht. Nach dem 2:1 des SV Werder gegen RB Leipzig beenden die Bremer die Saison auf dem 8. Tabellenplatz. Die erhoffte Europa-League-Qualifikation wurde also knapp verpasst. Gegen die Leipziger tat sich Werder lange Zeit schwer. Und das, obwohl Ralf Rangnick eine bessere B11 auf den Platz geschickt hatte. Mit Blick auf das DFB-Pokalfinale am kommenden Wochenende schonte Leipzigs Chefcoach seine Besten gleich auf 10 Positionen, änderte er seine Mannschaft im Vergleich zur Vorwoche. Das 1:0 für Werder fiel nach einem Videoentscheid. Schiedsrichter Brüch ahndete ein vermeintliches Foul von Upamecano an Osako erst nachträglich. Milot Rashica ließ sich diese Chance nicht entgehen. Leipzig kam zurück, erzielte durch Mukiele den Ausgleich und hatte zuvor sogar selbst eine Elfmeterchance. Bruma allerdings vergab. Werders Siegtreffer schließlich erzielte der eingewechselte Claudio Pizarro. Der inzwischen 40 Jahre alte Peruaner hatte seinen Vertrag bei den Bremern zuvor um ein weiteres Jahr verlängert.
Damit wieder zu Oliver Fritsch, unserem Experten heute Abend in Sport am Samstag. Kann man das so zusammenfassen? Dieser Kampf um die europäischen Plätze war eine Art Schneckenrennen?
Ich sehe ja schon viele Dinge kritisch. So kritisch würde ich es jetzt in dem Fall gar nicht sagen. Es war super spannend. Es war sozusagen Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau, haben sich bis zuletzt bekämpft. Leverkusen hat das Rennen gemacht auf Platz 4 und Hoffenheim und Bremen haben es jetzt leider nicht geschafft. Ich muss sagen, Bremen, einer der Sieger der Saison, nach langen Jahren des Abstiegskampfs, jetzt wieder mal, können Sie mal nach oben schauen, mit offensivem Fußball, Pokal-Halbfinale, wurden sie nur knapp geschlagen von den Bayern, einer der Sieger der Saison und natürlich die Eintracht. Schön, dass sie es geschafft hat, weil sie haben sich im Europapokal als letzte deutsche Mannschaft lange wunderbar geschlagen durch einen harten Kampf und hätten dafür fast in der Bundesliga für bezahlt, indem sie auf Platz 8 gerutscht wären. Jetzt hat es Mainz möglich gemacht, dass die Frankfurter doch wieder in der Europa League dabei sind, zumindest in der Quali. Und vielleicht schaffen sie es ja im nächsten Jahr wieder, Europa und Deutschland so zu begeistern und mit so einem Spirit diesen Wettbewerb anzunehmen.
Jetzt sagt man ja über Dortmund, Bayern und vielleicht auch Leipzig, dass die den anderen so sehr enteilt sind, dass es vorne eigentlich nur ein Kampf zwischen diesen Mannschaften ist, vor allen Dingen natürlich die Bayern vorne weg. Ist also dieser Kampf um die Europa League und Champions League Plätze dahinter die eigentliche Spannung der Bundesliga?
Nö, nee, finde ich nicht. Also wir haben jetzt ja in diesem Jahr eine Saison erlebt, wo am letzten Spieltag noch so viel unentschieden war. Bis auf Platz 3 war alles noch drin. Die Bayern sind dieses Jahr ein bisschen schlechter gewesen und Dortmund ein bisschen besser. Deswegen kam es zu einem relativ engen Spitzenkampf. Und dann beginnt im Prinzip schon das erweiterte Mittelfeld. Letztlich erleben wir in der Bundesliga immer wieder viele Spiele, wo man einen spielerischen Unterschied zwischen Platz 4 und 16 oft gar nicht sieht. Das ist ein Merkmal dieser Bundesliga. Ob das ein Qualitätsmerkmal ist, das ist nochmal eine andere Frage.
Einer, den wir gerade gehört haben, der jetzt auch ein Protagonist vielleicht der neuen Saison wird, ist Julian Nagelsmann, der Hoffenheimer Trainer, der jetzt nach Leipzig geht zur neuen Saison. Am Ende ist es nur Rang 9 für ihn und Hoffenheim. Ist das eine Enttäuschung?
Ja, das ist eine Enttäuschung. Da war mehr drin für Nagelsmann. Ich meine, das sagt er selbst. Er hat den Verein vor 3 Jahren übernommen, in Abstiegsgefahr, kam dann zweimal in den Europapokal, vor allen Dingen aber auch sozusagen, vor allen Dingen durch seine positive Ausstrahlung. Er hat Leben in diesen Verein gebracht und auch in die Mannschaft. Aber dass ein bisschen noch was fehlt oder vielleicht auch ein bisschen mehr, hat man auch gesehen. Es gab zuletzt Kritik von einem Spieler, Kramaric, kein unbedeutender, immerhin Vize-Weltmeister. Das klang so ein bisschen, Julian Nagelsmann vielleicht auch ein bisschen naiv aufgestellt hat und gewechselt hat. Und ob das wirklich der kommende deutsche Spitzentrainer ist, möglich, aber bewiesen hat er das noch nicht. Er hat im Europapokal in 2 Jahren, in 14 Spielen, gerade mal ein Spiel gewonnen. Da darf noch mehr kommen in Leipzig.
Europapokal ist unser Stichwort, die deutschen Mannschaften. Es war viel thematisiert in diesem Jahr, vor allen Dingen durch Eintracht Frankfurt, in Anführungsstrichen gerettet durch das Halbfinale. In der Champions League war für alle Frühschluss gegen englische Mannschaften. Ist die Bundesliga einfach weit weg von England, von Spanien?
Ja, ist sie. Selbst Bayern im Moment, das ist ja die Mannschaft gewesen, die in den letzten 7, 8 Jahren, auf die immer Verlass war. Zumindest Viertelfinale, Halbfinale oder sogar mehr. Und wenn die Bayern ausfallen, sieht man, dass da nicht viel mehr kommt. Der letzte deutsche Europapokaltitel, nicht von den Bayern, der liegt 22 Jahre her. Finalteilnehmer gibt es auch nicht mehr. Es gewinnen die anderen. Klar, England hat mehr Geld und auch die besseren Trainer und Spieler. Aber die anderen Länder, die haben nicht mehr Geld. Und trotzdem landen sie oft vor den Deutschen. Und das ist durchaus ein Krisensymptom, auch wenn das die Beteiligten im System gerne kleinreden. Das ist nicht zu erklären. Da müsste eigentlich von der Bundesliga, zumindest mal in der Europa League, auch wieder mal ein Titel her.
Oliver Fritsch von Zeit Online, unser Experte heute Abend hier in Sport am Samstag. Dankeschön bis hierher. Wir hören uns gleich noch einmal wieder. Jetzt aber bleiben wir beim Thema Europapokal. Wir wollen sprechen über die Pläne der UEFA, den Europapokal komplett zu reformieren. Kurz gesagt geht es ungefähr darum, eine Superliga in 3 Klassen mit Auf- und Abstieg zu installieren, weniger Qualifikationsmöglichkeiten über die nationalen Ligen und auf der anderen Seite größere Sicherheit für die Topclubs. Widerstand dagegen regt sich bei vielen, vor allen Dingen bei Vereinen und Ligen. Und einer der Kritiker ist Georg Pangel, Generalsekretär von European Leagues, dem Zusammenschluss der Ligen in Europa. Guten Abend, Herr Pangel.
Wunderschönen guten Abend, hallo.
Machen wir es doch mal ganz konkret, am Beispiel heute aus der Bundesliga. Leverkusen kommt als Vierter in die Champions League, Mönchengladbach, Wolfsburg und Frankfurt spielen in der Europa League. Wäre das mit der geplanten UEFA-Reform anders?
Das wäre ganz anders und mit dieser Reform, und deswegen sind wir ja von den europäischen Ligen, wie auch die DFL in ihrer Beschlussfassung jetzt vor einigen Tagen, sind wir ja total gegen diese Vision, wie sie derzeit bezeichnet wird, weil es wäre dann so, dass 4 oder 5 Clubs der Bundesliga schon qualifiziert wären und es könnte beispielsweise die Nummer 14, aktuelle Tabelle, in der Champions League erhalten bleiben. Und gleichwohl Bayern 04 Leverkusen als Nummer 4, der Red Bull Leipzig als Nummer 3 sich nicht qualifizieren. Und damit würden wir die nationalen Ligen extrem entwerten. Und deswegen ist das für uns, auch im Sinne der Fans und der Medien und aller, die sich für Fußball interessieren, ein absolutes No-Go.
Sie haben sich dagegen ausgesprochen. Wie groß ist die Geschlossenheit? Es gibt ja auch bei Ihnen in den Ligen immer Spitzenclubs, die gerne noch viel, viel mehr Geld erlösen würden. Wir brauchen da gar nicht viele Namen nennen. Aber wenn man Manchester, Madrid oder München sagt, sind schon einige genannt.
Ja, es ist so, dass unsere 36 Mitgliedsligen, also von der deutschen Bundesliga über die Premier League, über La Liga und so weiter, bis hin zu den kleineren, wo ich auch Österreich und die serbische Liga und so dazu zähle, dass wir hier eine geschlossene Meinung haben, eine Front haben, dass wir die nationalen Ligen, die Werte dieser Ligen behalten müssen, über die Qualifikationsplätze von Platz 1 bis 4, 5, 6, 7, je nachdem, wer sich halt für die europäischen Bewerbe qualifizieren soll, das wollen wir erhalten. Natürlich gibt es eine sehr, sehr eigene Konstellation über die sogenannte European Club Association, wo ja die Top-Clubs eines jeden Landes separat organisiert sind. Und hier haben wir natürlich über deren Präsidenten Andrea Agnelli, vormals Karl-Heinz Rummenigge, und die ganz Großen wie Real Madrid und Co., die haben wir natürlich auch interne Widerstände, die es zu lösen gibt.
Das sind die absoluten Topclubs aus Deutschland, sind zum Beispiel Dortmund und Bayern dabei. Herr Pangel, ich will Sie mal Folgendes fragen. Nächste Woche ist ja Europawahl. Der Kontinent wächst immer mehr zusammen, er soll auch immer mehr zusammenwachsen. Warum ist dann ein Liga-Wettbewerb auf europäischer Ebene nicht vielleicht sogar Zeitgeist?
Naja, wir haben ja die europäischen Bewerbe mit der Champions League, mit der UEFA League und jetzt ab 2021 dann die Europa League 2, so heißt sie dann, das ist jetzt ein Arbeitstitel. Aber Fakt ist, die nationalen Bewerbe sind nach wie vor das tägliche Brot. Und ich glaube, jeden Fan, den man fragen würde, der will das tägliche Brot Woche für Woche im eigenen Stadion oder im Stadion des Konkurrenzclubs sehen und nicht über das ganze Jahr hindurch auf europäischer Ebene die Großclubs sehen, was ich als Kaviar bezeichnen würde. Also lieber Brot und Butter, Kaviar ab und zu im Jahr. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung bis jetzt. Und wenn die großen Clubs mehr Sicherheit für die Planung haben wollen und dadurch in der Champions League die 24 Clubs gesetzt haben wollen, ja, warum gilt das dann nicht für die Europa League 1 und für die Europa League 2? Also an der Basis mit diesen 64 geplanten Clubs aus kleineren Ligen, die kleineren Vereine, die sollen keine Planungssicherheit haben, aber die ganz Großen, die ohnehin 6, 7, 800 Millionen im Jahr einnehmen, die wollen eine Planungssicherheit. Also da geht es ums Grundsätzliche und wie gesagt auch um die Werte im Fußball, wo wir nach wie vor die nationalen Ligen in den insgesamt 55 Verbänden Europas als das Brot und die Butter sehen. Und hier geht es um den Fan, um die Spannung, die man jetzt auch in Deutschland gesehen hat. Das ist das Um und Auf im Fußball und Kaviar, wie gesagt, das sollen die europäischen Bewerbe bleiben.
Vielleicht erklären wir das nochmal kurz. Es sind 3 Ligen geplant, in der obersten Liga 32 Mannschaften, 24 sind gesetzt und dann kann man auf- und absteigen in die unteren Ligen und in der dritten Liga mit 64 Mannschaften, das was Sie angesprochen haben, da werden dann viele Ligen noch ihre Plätze in nationalen Meisterschaften ausspielen können. Aber natürlich haben wir die Wettbewerbe, aber ich frage nochmal nach, Herr Pangel, so eine richtige Liga mit Auf- und Abstieg in Europa, ist das nicht viel mehr europäische Idee als die nationalen Wettbewerbe?
In dem Fall, wie gesagt, fragen Sie die Fans. Wir sehen uns auch als die Vertreter der Fans. Wir hatten in unserem Meeting vor 2 Wochen in Madrid auch die Fanorganisationen gehabt. Es zieht sich quer durch den Kontinent, dass die nationale Meisterschaft, und die möge jetzt diesem europäischen Gedanken widersprechen, der absolut wichtig ist und als Wirtschaftsraum weltweit zu bestehen. Aber ich glaube, da muss man schon differenzieren zwischen dem Wirtschaftsraum Europa mit allen sozialen und sonstigen Auswirkungen und dem Fußball. Man soll nicht zu konservativ sein, da bin ich auch dafür, man soll modern bleiben. Aber hier eine europäische Superliga in dem Sinn, die wiederum nur für die ganz Großen gilt, das ist das Problem. Wenn es eine gewisse Gleichheit geben würde, wo jeder seinen Traum leben kann, ja, aber wie gesagt, es geht hier so sehr in die Richtung ehemaligen G14-Clubs, dieser ganz großen Clubs, die sich ihre Pfünde absichern und die sich um die restlichen 700 oder bis 1000 Clubs, die wir in Europa ja haben, die sich darum gar nicht kümmern. Das ist unser großes Thema und da wollen wir die nächsten Wochen und Monate sehr, sehr eng dranbleiben.
Haben die Topclubs nicht ein tolles Argument auf ihrer Seite? Das sind die meisten Fans anziehen. Wir hatten erst Ende des Jahres Enthüllungen, unter anderem bei den sogenannten Football Leagues, wo es darum ging, dass die möglicherweise auch einfach aussteigen und ihr eigenes Ding machen.
Ja, ich würde wirklich jetzt den nächstbesten Fan fragen, vom FC Bayern, von BVB, wo auch immer, ob man gewillt ist, jede Woche die Spiele der Super League zu sehen. Oder ob es nicht interessant ist, die lokalen Derbys zu sehen. Mit Augsburg, mit dem BVB selber, mit Nürnberg, wenn sie dann wieder aufgestiegen sind und so weiter. Also die Fans, und die sollten wir nicht vergessen, weil der Fan bezahlt nach wie vor dieses Milliardenspektakel.
Milliardenspektakel ist ein gutes Stichwort, Herr Pangel. Milliardenspektakel bedeutet ja auch, dass sich am Ende, das haben wir im Fußball aus vielen anderen Bereichen gelernt, am Ende setzt sich dann doch immer das Geld durch im Fußball. Das war bisher immer so. Warum soll das nicht jetzt auch so sein? Schließlich ist ja das Geld gerade in den letzten Jahren viel, viel, viel mehr geworden, auch auf europäischer Ebene.
Ja, und wir wollen einfach am Beispiel Ajax sehen, dass es auch mit weniger Geld geht. Aber da muss man auch die Strukturen so schaffen, auch in den Formaten der Bewerbe, dass nicht hier eine Unzucht betrieben wird. Es soll jeder die Möglichkeit haben, sich für die Champions League zu qualifizieren. Wenn dann das Argument der Großclubs kommt, ja, die schaffen es ohnehin jedes Jahr. Ja, warum brauche ich dann die 24 Fixplätze? Dann soll man sich qualifizieren lassen und jeder, so wie jetzt Atalanta Bergamo oder wiederum Bayern 04 Leverkusen nach einigen Jahren, jeder Club soll die Chance haben, sich über die nationale Liga zu qualifizieren. Und dann hat man ja trotzdem diese von Ihnen angesprochene europaweite Meisterschaft. Ob ich da jetzt intern einen Aufstieg brauche und damit 1000 andere Clubs ausschließe praktisch, das ist die große Frage und da sind wir ganz klar gegen diese Meinung.
Sagt Georg Pangel, Generalsekretär der European Leagues, im Deutschlandfunk-Interview zu den Plänen der UEFA zu einer Europapokalreform. Danke Ihnen für das Gespräch. Zurück in die Bundesliga in Sport am Samstag. Keine Spannung mehr gab es heute im Abstiegskampf, auch anders als in den letzten Jahren in der Bundesliga. Die beiden Absteiger und der Teilnehmer an der Relegation stehen schon seit einer Woche fest. Und so sahen die Zuschauer bei Schalke gegen Stuttgart heute das langweiligste, weil auch einzige torlose Spiel des Nachmittags. Jan Wochner.
Von einer gelungenen Generalprobe für die anstehenden Relegationsspiele konnte beim VfB Stuttgart keine Rede sein. Das 0:0 auf Schalke war am Ende ein Muster ohne Wert. Das Spiel plätscherte über weite Strecken vor sich hin. Hohe Intensität war auf beiden Seiten nicht zu sehen. Stuttgart hatte noch die größte Torchance bei einem Lattentreffer. Das 0:0 am Ende aber war leistungsgerecht. Nach dem Spiel verabschiedeten Schalkes Fans ihren Trainer Huub Stevens mit Sprechchören und Standing Ovations. Stevens hatte Schalke in der schwächsten Saison seit Jahrzehnten aus dem Ruhestand kommend übernommen und zum Klassenerhalt geführt.
Stuttgart mit Stürmer Mario Gomez tritt jetzt dann in der Relegation an. Der Gegner heißt entweder Union Berlin oder SC Paderborn.
Wir wollen einfach diese verkorkste Saison retten, indem wir die letzten zwei Spiele mit dem gleichen Leidenschaft, mit der gleichen Elan, mit der gleichen Power angehen wie die letzten Spiele, wie heute auch. Und dann, wie gesagt, bin ich überzeugt davon, dass wir Relegationssieger werden.
Und dann gab es heute noch Niederlagen für die beiden Absteiger. Schließlich Nürnberg kam beim 1:5 in Freiburg sogar noch einmal unter die Räder. Philipp Sommer.
Marco Terrazino nach 8 Minuten und Luca Waldschmidt nach 35 eröffneten die Party für den Sportclub Freiburg vor der Pause. Nach dem Wechsel sorgte Nils Petersen mit einem Doppelschlag innerhalb von 2 Minuten für die Entscheidung. Vincenzo Grifo gelang das zwischenzeitliche 5:0, einzig der Ehrentreffer für Eduard Löwen für den 1. FC Nürnberg. Nürnberg verabschiedet sich zum 9. Mal aus der Fußball-Bundesliga mit einer richtigen Klatsche. Freiburg feiert einen versöhnlichen Saisonabschluss.
Und den schaffte auch Fortuna Düsseldorf. Noch einmal ein Sieg zu Hause zum Abschluss gegen Absteiger Hannover. Vom 2:1 dort meldet sich Armin Lehmann.
Es war ein verdientes 2:1 für Fortuna Düsseldorf gegen den Absteiger aus Hannover. In der ersten Halbzeit konnten die 96er noch gut mithalten, doch der zweite Durchgang ging eindeutig an die Fortuna. Hennings und Karaman mit einem Doppelschlag sorgten für das 2:0. Nikolai Müller konnte für die Niedersachsen immerhin noch verkürzen. Aber am Ende ging der Sieg für die Fortuna absolut in Ordnung. Düsseldorf beendet damit diese Saison auf einem hervorragenden 10. Tabellenplatz. Hannover 96 muss absteigen und muss sich personell in fast allen Bereichen neu aufstellen.
Wir haben uns heute hier im Deutschlandfunk aufgestellt mit Oliver Fritsch von Zeit Online, unserem Experten zum Saisonfinale. Herr Fritsch, im Abstiegskampf waren dann 2 oder mit Stuttgart in Anführungsstrichen 3 einfach 3 Teams da, die zu schlecht waren?
Ganz genau. Man muss sich ja nochmal die Punkte anschauen. Das sind ja Minusrekorde, also fast schon, oder zumindest für die letzten 10 Jahre. 19 Punkte in Nürnberg, das ist schlechter als, man darf es kaum aussprechen in Franken, die Spielvereinigung Greuther Fürth in ihrem einzigen Bundesliga-Jahr. Die hatten nämlich 21. Der Club hat auswärts nicht gewonnen. Hannover übrigens auch nicht. Hannover ging auch viel schief. Wirklich nur schlechte Stimmung in Hannover, unsicheres Personal, eine schiebt's auf den anderen, keiner will verantwortlich sein. Am Ende wurde es ein bisschen besser, aber es hat ja lange nicht gereicht. Und Stuttgart kommt ja auch von relativ weit oben. Platz 7 im letzten Jahr, 4:1 Sieger in München am letzten Spieltag, zweitbeste Rückrundenelf. Das hat da die Träume wachsen lassen vom Europapokal. Und plötzlich sind sie im Abstiegskampf, was ja der Sportvorstand vor der Saison ausgeschlossen hatte. Das ist einer der ganz großen Verlierer. Und mit der Punktzahl, die der VfB in der Saison geholt hat, steigt man normalerweise ab.
Aber ist jetzt der Drive der letzten Wochen, der neue Trainer, ist das jetzt auch ein Argument, was dann für Stuttgart sprechen kann in der Relegation?
Für Stuttgart spricht, dass der Bundesligist in der Relegation sich meistens durchsetzt. Der bessere Kader, mehr Erfahrung, mehr Länderspiele. In Stuttgart spielt ein Weltmeister. Und Mario Gomez noch, das müsste eigentlich reichen gegen Zweitligamannschaft, vermutlich Union Berlin. Wenn das der HSV gewesen wäre, wäre es vielleicht was anderes gewesen. Aber so, das zeigt ja auch die Vergangenheit, setzt sich meist der Bundesligist durch. Vielleicht sollte die DFL mal überlegen, ob sie sich von der Relegation verabschiedet oder den 15. gegen den 4. spielen lässt.
Ist denn diese Saison von Nürnberg, Hannover und Stuttgart das einzige Glück, was Schalke am Ende hat in dieser verkorksten Saison?
Ja, Schalke, muss ich sagen, hat mir schon letztes Jahr nicht sonderlich gefallen. Das
Vizemeister. Deal,
die Ergebnisse da, ja, das ist richtig. Wobei sie gespielt haben, eher wie ein Tabellenachter. War noch ein paar Glückssiege dabei und auch sehr defensiv. Wenig Spielstruktur. Man hat da eigentlich schon gesehen, dass sie auf dem Platz stehen, wo sie nicht hingehören. Dass es dieses Jahr so weit nach unten geht, ja, das ist vielleicht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber so viel anders spielen sie nicht. als im Vorjahr. Also Schalke macht keinen Spaß, obwohl ich dem Verein und seinen vielen Fans das durchaus gönnen würde, dass er mal wieder nach oben geht. Ich sehe da nicht viel, was sich entwickelt.
Machen wir am Ende noch einen Strich unter diese Saison. Oliver Fritsch, 118 Tore sind mehr gefallen als letztes Jahr. Welchen Schluss ziehen Sie daraus unter diese Saison?
Daraus ziehe ich gar nicht viele Schlüsse aus der Anzahl der Tore. Ich erwarte von der Bundesliga, dass Spitzenqualität zu sehen ist oder sich zumindest andeutet. Das sehe ich nur in München. In Dortmund sah ich es immerhin eine Halbrunde. Ich fürchte, dass in der nächsten Saison das Monopol Bayern München sich wieder durchsetzt. Denn darunter leidet sozusagen die Liga, aber auch ganz einfach selbst verschuldet, weil sie es nicht schafft, Spitzenqualität zu entwickeln. Wir erleben ein großes Mittelfeld, wir können auch sagen Mittelmaß. Es gibt immer ein paar Überraschungen.
Wer waren denn die Überraschungen? Art. Düsseldorf und Bremen?
Düsseldorf auf jeden Fall als Aufsteiger. Der 42 Punkte, der andere Aufsteiger hatten wir gerade, hat 19. Bremen, die nicht mehr gegen den Abstieg spielen. Man kann sagen, Eintracht Frankfurt vor allen Dingen durch ihre sozusagen Eurofighter-Mentalität. Und Dortmund immerhin bis zur Winterpause. Aber es gab doch viel mehr Enttäuschung. Und vor allen Dingen, man kann es nur wiederholen, der internationale Vergleich zeigt es. Die Bundesliga könnte viel, viel besser sein.
Eine Sache müssen wir zum Schluss noch ansprechen, Herr Fritsch. Auch heute wurde wieder leidenschaftlich und viel diskutiert, gerade vor dem Dortmunder 1:0 in Mönchengladbach. Hat der Videobeweis auch in dieser Saison, in der alles besser werden sollte, immer noch eine, in Klammern, unrühmliche Hauptrolle gespielt?
Ja oder jein. In dieser Saison hat ja eher die Handspielregel eine unrühmliche Hauptrolle gespielt. Es wurden viel zu viele, wie ich finde, Handelfmeter gepfiffen. Auch viele falsche, viel zu kleinlich. Das hat jetzt mit dem Videobeweis erstmal gar nichts zu tun. Der verleitet eher noch dazu, vielleicht noch mal genauer hinzugucken. Schiedsrichter pfeifen inzwischen so streng, wie es Spieler und Trainer nicht wollen. Das ist fatal, weil sie entfernen sich von denjenigen, über die sie richten müssen. Das hat noch gar nichts mit Videobeweis zu tun. Auch die Qualität der deutschen Schiedsrichter war schon mal besser. Da muss man ansetzen.
Sagt Oliver Fritsch. Wir danken für seine Analysen und Einschätzungen zum Spieltag heute und zur gesamten Bundesliga-Saison, die wieder einmal mit dem Meistertitel des FC Bayern zu Ende gegangen ist. Danke Ihnen, Herr Fritsch. Und wir blicken noch ganz kurz in die dritte Liga, denn durch ein 4:0 gegen 1860 München rettete Carl Zeiss Jena die Liga und Braunschweig reichte heute ein 1:1 im direkten Duell gegen Cottbus zum Klassenerhalt. In die Regionalliga gehen neben Cottbus Lotte, Fortuna Köln und Aalen. 4 Siege in den ersten 4 Spielen. Heute gab es für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft und damit zu anderem Sport außer der Fußball-Bundesliga. Heute gab es die erste Niederlage für die DEB-Auswahl. 1:8 gegen den großen Favoriten Kanada. Burkhard Huber berichtet.
1:8 unterliegt Deutschland gegen Kanada. Auch in dieser Höhe verdient. Die Kanadier waren früh in Führung gegangen und bestachen dann durch sicheres Positionsspiel, durch herausragendes Überzahlspiel. Die Deutschen fanden überhaupt nicht hinein in diese Partie, lagen schnell mit 3:0 zurück. Und dann verkürzte Elis zwar für die Deutschen, aber zu Beginn des Schlussabschnittes, da brachen alle Dämme. Innerhalb von 10 Minuten erzielten die Kanadier 4 Tore. Und hätte Niklas Treutle im deutschen Tor nicht so einen guten Nachmittag erwischt, dann wäre es sogar zweistellig ausgegangen. Deutschland unterliegt Kanada mit 1:8.
Als Tagesdritter hat Pascal Ackermann heute auf der 8. Etappe des Giro d'Italia seinen 3. Tagessieg verpasst. Der Australier Caleb Ewan gewann. In der Gesamtwertung führt weiter Valerio Conti aus Italien. Trotz seines Sturzes am Donnerstag ist der Slowene Primoz Roglic in bester Ausgangsposition für den Sieg bei der ersten großen Rundfahrt des Jahres. Ein Mann mit einer ganz ungewöhnlichen Karriere. Tom Mustroff stellt ihn uns vor.
Das Dorf Kisovec, eine knappe Autostunde von Sloweniens Hauptstadt Ljubljana entfernt, zählt keine 2000 Einwohner. Einer von ihnen ist Primoz Roglic. Er war früher Skispringer und ist jetzt ein so exzellenter Radfahrer, dass er den Giro d'Italia gewinnen kann. Ein echtes Wunder, denn beide Sportarten haben auf den ersten Blick nicht viel gemein. Roglic früherer Skisprungtrainer Zvone Pograic:
Im Radsport ist die Ausdauer sehr wichtig. Du trainierst 5, 6, 7 Stunden. Im Skispringen musst du schnell und explosiv sein, gut im Stretching sein und eine prima Koordination haben.
Mit Pograic und dessen Sohn Andras selbst immerhin mal Weltcupsieger im Mannschaftsspringen auf der gewaltigen Flugschanze von Planica, geht es jetzt hoch ins Allerheiligste, zur Sprungschanze von Kisowetz. Dort lernten Roglic und auch Pograic Junior das Gleiten in der Luft. Im Raum gleich neben dem Schanzentisch eine Überraschung, ein Hometrainer, das erste Rad, auf das Roglic stieg. Andras Pograic.
Er begann sein Training, wenn es regnete, manchmal hier drin, auf diesem Hometrainer.
Roglic stieg nach einem Sturz auf der Flugschanze von Planica vom Skispringen auf den Radsport um. Es war ein Horrorsturz. 2 Jahre mühte er sich danach, noch mit dem Sprungtraining, aber das Gefühl auf der Schanze wollte sich nicht wieder einstellen. Die Ärzte empfahlen ihm Radfahren. Bei Amateurrennen verblüffte er so sehr, dass ein paar Radsportenthusiasten bei Radoje Milic vorstellig wurden. Milic, ein ehemaliger Wasserballer, ist Leistungsdiagnostiker am Institut für Sportmedizin in Ljubljana. Wer in Slowenien kraftvoll in die Pedale treten kann, wird von ihm vermessen. Bei Roglic kam aber auch Milic in Staunen.
Die Ergebnisse waren enorm. Ich sagte ihm nach dem ersten Test, bereite dich darauf vor, in der Spitzengruppe bei der Pro Tour mitzufahren. Alle lachten, aber er nahm das ernst. Und ich meinte das auch ganz ernst.
Milic maß bei dem Freizeitathleten Roglic eine Sauerstoffaufnahme des Blutes von 80 Milliliter pro Minute und Kilogramm Körpergewicht sowie eine gewichtsbezogene Leistung von 7,14 Watt pro Kilogramm. Das sind absolute Spitzenwerte, gemessen sonst bei Rundfahrtsiegern im Radsport. Milic kontaktierte den Chef des slowenischen Radsportteams Adria Mobil, Bogdan Fink. Der lachte ihn anfangs aus, erinnert sich Milic. Aber dann wagte er es. Fink musste allerdings zunächst seinerseits Widerstand im eigenen Rennstall aushalten.
Alle waren sarkastisch. Ich sagte dann zu den Trainern und dem Team, das ist jetzt so. Wir versuchen es mit ihm. Da verhandeln wir auch nicht darüber. Hier ist Primož, er wird Rad fahren. Ich weiß, es ist seltsam. Und jeder, auch die Leute vom Hauptsponsor, fragten etwas skeptisch, okay, aber bist du dir sicher? Und ich entgegnete, ich bin mir sicher. Jetzt sagen sie alle, oh ja, wir wussten doch gleich.
Es ist wie immer, der Erfolg hat viele Väter. Roglic fährt Siege am laufenden Band ein. 3 Rundfahrtstarts in diesem Jahr, 3 Gesamtsiege. Er holte Zeitfahren beim Giro d'Italia und Bergetappen bei der Tour de France. Er wurde dort auch 2018 Gesamtvierter. Aktuell liegt er auf Siegkurs beim Giro. Das löst eine Suche nach den Faktoren aus, die einem gelernten Ex-Skispringer beim Radsport helfen. Sprungtrainer Pograic.
Die Aggressivität, die er beim Absprung hatte, ist von Vorteil. Und auch die Beweglichkeit, die man als Skispringer sehr viel trainiert. Das hilft, um beim Zeitfahren die richtige Position zu halten.
Sportmediziner Milic nennt ebenfalls das frühe Krafttraining als Vorteil.
Manchmal, wenn man sehr früh mit dem Ausdauertraining beginnt, macht man 2 Fehler bei den Kids. Der eine ist, dass man den Kraftaspekt vernachlässigt. Und der andere, dass man nur extensive Trainingsformen betreibt.
Rennstallmanager Fink ist hingegen von der Furchtlosigkeit des einstigen Schanzenpiloten begeistert.
Er hat keine Angst. Er zieht einfach los. Deshalb ist er so erfolgreich. Er lernt auch unglaublich schnell. Einen Fehler, den er macht, begeht er kein zweites Mal. Das ist einfach einmalig.
Gewinnt Roglic jetzt tatsächlich den Giro, dann dürfte manche Trainingsmethodik im Radsport umgeschrieben werden. Scouts der Rennstelle werden nicht gleich die Sprungschanzen überfallen, aber manch dröge Ausdauereinheit könnte in Zukunft durch Dehnübungen und Schnellkrafteinheiten ersetzt werden.
Tom Mustroff über Primož Roglič. Morgen beim Zeitfahren nach San Marino kann er weiter Zeit gut machen auf seine Mitkonkurrenten im Kampf um den Sieg beim Giro d'Italia. Noch einmal ganz kurz zurück zum Fußball. Die Fußballerinnen von Olympique Lyon um Jennifer Marozsán haben die Champions League gewonnen. 4:1 im Finale von Budapest gegen Barcelona. Mit der ersten Viertelfinalpartie zwischen Berlin und Ulm haben die Playoffs um die deutsche Basketballmeisterschaft begonnen. Vor wenigen Augenblicken gewann Berlin 107:78. Schon viel weiter ist man in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Dort laufen die Halbfinals. Erstmals werden in der Türkei Live-Übertragungen der Spiele verboten. Der Grund? In einer der Teams spielt Erdogan-Kritiker Enes Kanter. Jürgen Kalver berichtet.
Wenn man 2,11 Meter groß ist und in der Lage, sich in der besten Basketballliga der Welt im Getümmel unter dem Korb zu behaupten, muss man sich um seinen Job eigentlich keine Gedanken machen. Irgendein Team braucht immer einen langen Kerl. Und so vagabundiert Enes Kanter seit 7 Jahren von Club zu Club. Gut bezahlt. In der laufenden Saison kassiert er 19 Millionen Dollar. Seinen Namen kennt man aber hauptsächlich aus einem anderen Grund. Das liegt an Enes Kanters Einstellung zum türkischen Regime. Über Präsident Recep Erdogan sagte er 2017,
er ist ein Diktator, er ist der Hitler unseres Jahrhunderts. Bitte betet für uns.
Gebete gehören für Kanter als gläubigem Muslim zum Alltag, genauso wie die strengen Fastenregeln des Ramadan. Selbst jetzt, wo er mit seinem jüngsten Club, den Portland Trailblazers, in den Playoffs steht, hält er sich strikt an sie.
Ich faste selbst in der regulären Saison an 1 oder 2 Tagen die Woche, um mich auf den Ramadan vorzubereiten.
Doch das ist nur ein kleiner Teil dessen, was ihn derzeit intensiv beschäftigt. Erdogan, der Mann hinter dem Versuch, die deutschen Fußballnationalspieler Mesut Özil und İlkay Gündoğan für seine politischen Kampagnen einzuspannen, hat Kanter die Staatsbürgerschaft aberkennen lassen. Mehr noch, über Interpol wurde seine Festnahme und Auslieferung beantragt. Alles nur, weil der Basketballprofi eine enge Beziehung zu Fethullah Gülen unterhält. Staatsfeind Nummer 1, prominentes Oberhaupt einer islamischen Organisation, der im amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania im selbstgewählten Exil lebt. Der wird von Erdogan für den Putschversuch des türkischen Militärs 2016 verantwortlich gemacht. Kanter war übrigens in jener Nacht, als die Panzer losrollten, zu Besuch bei Gülen und bestreitet, dass der auch nur irgendwie involviert gewesen sei. So etwas ficht den ehemaligen NBA-Profi Hedo Türkoğlu, ein enger Erdogan-Berater und seit Oktober 2016 Vorsitzender des türkischen Basketballverbandes, nicht an. Der sagte dem amerikanischen Fernsehsender ESPN vor kurzem,
Fethullah Gülen ist der Anführer einer terroristischen Organisation und Enes Kanter unterstützt diesen Anführer ganz offen.
Kanter verlässt inzwischen nicht mehr die Vereinigten Staaten und wartet darauf, die amerikanische Staatsangehörigkeit zu erhalten. Weil der lange Arm Ankaras nicht reicht, um den Basketballprofi in die Türkei zu bringen, hat man sich nun eine andere Maßnahme ausgedacht. Man versucht, ihn trotz seiner Erfolge mit Portland aus der Sportberichterstattung komplett auszuradieren. So werden die Spiele der Trailblazers vom türkischen Fernsehsender S-Sport einfach nicht mehr übertragen. Ausgerechnet in einem Jahr, in dem das Team richtig gut ist. Diese Situation liegt nicht an uns, meinte ein Sprecher des Senders gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Es blieb allerdings offen, wer hinter den Kulissen Regie führt. Kanter erfährt in den USA große Unterstützung, sei es, als es um den Versuch der Türkei ging, ihn in Asien und später in Rumänien festzusetzen, ehe er es doch noch zurück in die USA schaffte, oder als er im Januar erklärte, weshalb er nicht mit seinem damaligen Team, den New York Knicks, nach London reist.
Wegen dieses verdammten Irren des türkischen Präsidenten. Es ist möglich, dass man mich dort umbringt.
Angesichts all dessen schrieb einer der Senatoren des Bundesstaates Oregon, wo Kanter derzeit lebt, dem kanadischen Premierminister einen Brief. Darin forderte er Justin Trudeau auf, dem Basketballer eine sichere Ein- und Ausreise zu gewährleisten, sollten die Portland Trailblazers in einer Endspielserie auf die Toronto Raptors treffen. Die NBA hat bislang nichts gegen den Boykott unternommen. Sie steht offensichtlich auf dem Standpunkt, dass es reicht, dass die fraglichen Spiele über Satellit auf dem ligaeigenen Sender NBA TV und auch online in der Türkei zu sehen sind.
Aus den USA berichtete Jürgen Kalver. Und wir kommen zum Ende dieser Sendung noch zum Handball. In Kiel stehen sich heute Abend im Finale des EHF-Pokals 2 deutsche Mannschaften gegenüber, der THW Kiel und die Füchse Berlin. Thomas Kohs blickt voraus.
Es kommt zum Traumfinale um den EHF-Cup zwischen dem Gastgeber und dem Titelverteidiger. Der THW Kiel spielt im eigenen Wohnzimmer vor über 10.000 Zuschauern. Die Kieler sind bisher 3-mal in diesem Wettbewerb angetreten und haben bisher immer am Ende diesen Pokal gewonnen. Der THW geht als Favorit ins Endspiel, wurde im Halbfinale gestern gegen Außenseiter Holstebro aus Dänemark weniger gefordert als die Berliner gegen Porto. Zudem hatten die Füchse weniger Regenerationszeit, da das zweite Halbfinale erst kurz nach 22 Uhr zu Ende ging. Die Berliner wollen nach 2015 und 2018 zum dritten Mal den EHF Cup, die Europa League des Handballs, gewinnen. Bisher trafen beide Teams in dieser Saison dreimal aufeinander, zweimal in der Bundesliga und einmal im DAB-Pokal-Halbfinale. Alle Partien konnte der THW Kiel für sich entscheiden.
Das Ergebnis erfahren Sie dann hier im Deutschlandfunk in Sport aktuell um 22.50 Uhr. Dann auch noch einmal alles zum Bundesliga-Finale. Also bis später, wenn Sie mögen. Jetzt erst einmal danke fürs Zuhören, auch im Namen von Redaktion, Regie und Technik. Ich bin Matthias Friebe und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.